Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. In unsicheren Zeiten, wie wir sie gerade jetzt erleben, suchen Unternehmen nicht gerade händeringend nach Personal. Und das ist besonders gravierend für Geflüchtete, die auf der Suche nach Ausbildung oder einem qualifizierten Job sind. Aber gerade sie verlieren jetzt oft ihren Arbeitsplatz. Und deshalb fragen wir heute Mittag in Campus und Karriere, lähmt Corona den Integrationsprozess von Menschen, die nach Deutschland geflohen sind? Hören Sie zu und melden Sie sich gerne auch, wenn Sie eigene Diskussionsbeiträge haben, unter 00800 44 64 44 64. Die deutsche Wirtschaft ist enttäuscht. Der nochmal verlängerte Lockdown führe zu schweren Einbußen. Bei vielen Unternehmen klagen sie gegenüber Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der will in der kommenden Woche auf einem Wirtschaftsgipfel mit Verbänden über konkrete Zukunftsperspektiven sprechen. Die Lage ist also überaus angespannt für Unternehmer, genauso wie für deren Beschäftigte. Und welchen Einfluss hat diese beunruhigende Situation auf dem Arbeitsmarkt für Geflüchtete? Ist es für Sie schwieriger geworden, einen Ausbildungsplatz oder überhaupt einen Job zu bekommen? Wie wirkt sich Corona auf Ihren Integrationsprozess aus? Und welche Unterstützung bekommen Sie in dieser Krisenzeit? Über diese Fragen wollen wir heute auch mit Ihnen diskutieren. Melden Sie sich gern, wenn Sie eigene Erfahrungen gesammelt haben oder auch Programme kennen, wo Geflüchtete unterstützt werden. Unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer und dann rufen wir Sie zurück. Guido Christ ist Leiter der Programmstelle Berufsorientierung beim BIBB, also Berufsinstitut für Berufsbildung. Herr Kirst, wenn wir auf den jetzigen Arbeitsmarkt schauen, wie stehen Geflüchtete derzeit da? Also wie viele haben eigentlich schon einen Job gefunden?
Ja, guten Tag, Frau Köster. Lassen Sie uns mal ganz kurz erstmal darauf gucken, über wie viele Personen wir hier eigentlich sprechen. Also aktuell haben wir etwa 1,7 Millionen Geflüchtete hier in Deutschland. Davon ist etwa ein Drittel minderjährig. Das heißt, wir sprechen über etwa 1,2 Millionen Menschen, die hier Integration in Ausbildung oder Arbeit finden müssen oder sollen. Und wenn wir uns die Situation auf dem Arbeitsmarkt angucken, dann können wir sagen, dass die Integration Fahrt aufnimmt, um es mal so zu sagen. Aktuell ist es so, dass wir uns etwa den 40% nähern, also etwa 40% derjenigen, die im erwerbstätigen Alter sind, sind im Moment in Arbeit oder in Ausbildung.
Das hört sich ja erstmal gut an. Das heißt, es gibt gar keine Notsituationen über Corona.
Na, über Corona können wir vielleicht nachher noch mal etwas intensiver sprechen. Die Situation ist, glaube ich, erstmal ganz gut. Man kann sagen, es sind viele schon in Ausbildung und Beschäftigung. Wir müssen uns aber natürlich auch angucken, in welcher Beschäftigung sie sind. Also wenn wir uns angucken, in welchem Bereich die Geflüchteten untergebracht sind, dann kann man sagen, dass etwa 50% als Fachkräfte arbeiten. Die anderen 50% allerdings eher in Helferberufen untergekommen sind. Und das ist natürlich ein Aspekt, den müsste man sich nachher nochmal genauer angucken. Das könnte natürlich, was die Situation in der Corona-Krise angeht, nochmal schwierig werden.
Helferberufe sind da in erster Linie gemeint, beispielsweise in Küchen oder wo muss man sich das vorstellen? Also in der Gastronomie beispielsweise?
Genau, Gastronomie, Hotel und Gastgewerbe, das sind natürlich die Berufe mit den Helfertätigkeiten. Und da sind Geflüchtete insbesondere untergebracht.
Ibrahim Hamse hat es geschafft. Er hat trotz schwieriger Zeit, in der wir gerade leben, eine Ausbildungsstelle als Tischler gefunden. Und wir erreichen ihn in Duisburg. Hallo, Herr Hamse.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Hamsi, Sie sind seit 2015 vom Libanon nach Deutschland gekommen, haben erstmal einen Deutsch- und Integrationskurs gemacht, sind inzwischen 29 Jahre alt, das darf ich sagen, habe ich vorher gefragt. Wie sind Sie gerade auf die Tischlerei gekommen?
Ja, zuerst hatte ich hier so gegen 2,5 Jahre gearbeitet. Aber wenn kommt Corona, dann mit meinem Arbeit war nicht Beispiel, die Firma soll zumachen, weil sie haben Angst wegen Corona. Mhm. Und dann habe ich zuerst bei Angetür für Arbeit, habe ich da angemeldet. Und sie haben mir auch viele Beispiele gefunden für Ausbildung. Ich habe Bewerbung gemacht. Jede sagt, wir sind voll. Wir sind Beispiel keine Platz mehr. Und dann habe ich auf Google selber gesucht. Ich habe Beispiel Tischler-Ausbildung suchen. Dann habe ich die Firma Paschke gefunden in Duisburg.
Und da sind Sie jetzt seit September, richtig?
Ja, genau, weil ich habe zwei Monate später gefunden.
Und wie ist das jetzt? Wie kommen Sie zurecht in der Werkstatt?
Ja, die ist alles gut in der Werkstatt, weil ich habe in meinem Land so ein bisschen gearbeitet bei Tischler. Das kenne ich Beispiel nicht so viel, aber ich kenne Beispiel viele Sachen mit meinem Hand machen. Ja, und der Chef ist sehr nett bei mir. Und ja, auch die Mitarbeiterin auch, die sind nett. Sie helfen mir immer, Beispiel, wenn was kenne ich nicht. Sie erklären mich, das geht so, das geht so. Und sie verstehen Beispiel, ich bin nicht Beispiel zu viel Deutsch reden. Sie verstehen das. Und Beispiel, sie reden bei mir ein bisschen langsam, nicht zu viel schneller. Und dann geht alles gut.
Was ist denn für Sie am schwierigsten bei der Arbeit?
Bei der Arbeit ist nicht schwierig. Nur Beispiel, erste Mal, wenn neue Anwaltung für mich oder was Neues für mich hier in Deutschland. Weil in meinem Integrationskurs Beispiel, wir lernen nur Beispiel das Leben in Deutschland. Und nicht viele Sachen, Beispiel, viele Sachen für Tischler, Beispiel, gibt es viele Sachen, habe ich erste Mal gehört. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Nur erste Mal. Danach ist einfach. Ja, und in der Schule ein bisschen schwierig auch, dass viele Sachen, die sind neuer für mich. Und jetzt mit Corona von online auch das ein bisschen schwierig, war in der Schule besser für mich.
Ja, das heißt, die Berufsschule ist jetzt komplett online für Sie?
Ja, richtig, richtig. Und ich mache auf meinem Handy das auch ein bisschen, ja, schwierig.
Ah, das ist anstrengend, dann auf dem Handy das zu gucken. Gibt es denn dann auch Prüfungen?
Nein, noch nicht.
Noch nicht. Jetzt haben Sie Ihren Chef schon angesprochen, mit dem sind wir auch verbunden, Frank Paschke. Er ist sozusagen ein Traditionsunternehmen, hat er, den Tischlereibetrieb in Duisburg. Herr Paschke, Sie geben ja bewusst Menschen mit einem Flüchtlingshintergrund eine Chance, hier in Deutschland Fuß zu fassen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen bisher?
Ja, schönen guten Tag, Frau Köster. Die Erfahrung mit Iwaim als Flüchtling ist eigentlich das erste Mal. Und ich finde das persönlich halt auch sehr wichtig, weil ich sehe das eigentlich so, Integration kann eigentlich nur über eine Arbeitsstelle auch erfolgen. Der Iwaim kam zu uns in einer Zeit, wo die jungen deutschen Auszubildenden, die Generation Z, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, aufgehört haben. Also die haben so gesehen die Ausbildung, sich während der Ausbildung umentschieden. Die hatten mehrere Bewerbungen geschrieben und haben sich dann die beste Stelle rausgesucht. Und Tischler war ihm wohl zu anstrengend. Und dadurch kamen wir auch zum Iwaim. Und wo ich ihn kennengelernt habe, muss ich sagen, war ich sehr überrascht, wie motiviert und im Prinzip eigentlich, wie gut er auch Deutsch konnte. Man hat eigentlich sofort erkannt, dass da zwar Schwierigkeiten sind in der deutschen Sprache, die jetzt aber nicht elementar sind, Aber das grundsätzliche Wissen, was er von sich aus schon mitbringt, das hat man schon gemerkt, dass da eine gute Basis ist, um eine Tischlerausbildung zu machen. Mhm. Die bisherigen Auszubildenden, die wir jetzt hatten mit Migrationshintergrund, da war auch ein Wirtschaftsflüchtling, würde ich jetzt mal sagen, aus Griechenland. Der Georgios, der hatte auch seine Ausbildung bei uns beendet und ist mittlerweile im europäischen Ausland wieder tätig. Dann haben wir aktuell noch den Felix, der kommt eigentlich aus Mexiko, wird auch später wieder nach Mexiko zurückgehen. Das hat wohl auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun. Der ist aktuell in der Phase, wo er die Ausbildung abschließen kann. Und wie gesagt, der direkte Flüchtling ist eigentlich der Ibrahim, unser Erster. Und ich persönlich finde es ganz wichtig, dass man den jungen Leuten dann auch eine Chance gibt, sich integrieren zu können. Hm. Ich sehe immer in der Allgemeinheit, in der Gesellschaft oder auch, was ich drumherum höre, haben viele Angst davor, vor dem Fremden, dass sie sagen, ja, der versteht uns da nicht, der macht die Arbeit da nicht ordentlich. Und das sind alles Sachen, die kann man eigentlich nur widerlegen, wenn man dementsprechend dann auch es einfach macht. Und wie gesagt, wir hatten jetzt mit dem Ibrahim sehr viel Glück, so meiner Meinung nach. Ist, wie gesagt, ein sehr motivierter Mitarbeiter und ja, also von unserer Seite aus wird er auch jede Hilfe bekommen, die er braucht, um eine ordentliche Ausbildung zu machen. Wie seine Ziele später sind, das wird er wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann entscheiden, ob er in Deutschland bleibt oder wieder zurück in Libanon, wenn sich die Lage beruhigt hat.
Da kann er ja gleich auch selber noch mal was zu sagen.
Genau.
Herr Hamsi hat ja eben auch gesagt, dass er vom Team, so wie ich das verstanden habe, unterstützt wird auch, wenn er mal Verständnisprobleme hat oder so. Ist das dann für die, ich sag mal, für die Ausbilder, die Gesellen bei Ihnen zusätzliche Arbeit? Sind die da mehr gefordert als bei anderen Auszubildenden?
Eigentlich nicht. Also wie gesagt, Ibrahim hat sprachliche Barrieren, das ist richtig. Aber die sind jetzt nicht so dramatisch, dass man sagen würde, er würde das jetzt nicht verstehen, was er machen soll. Es sind Fachbegriffe, die fehlen ihm, das ist ganz klar. Na, das ist aber eigentlich auch jeder andere Jugendliche, der bei uns anfängt, kann mit den Tischlerfachbegriffen auf Anhieb auch nichts anfangen. Mhm. Aber unsere Mitarbeiter sind eigentlich alle sehr zufrieden mit Ibrahim, weil Ibrahim eigentlich immer parat ist, immer zur Seite steht und dementsprechend seine Arbeit wirklich gut erledigt. Und da bin ich eigentlich auch sehr froh. Wie gesagt, Ibrahim ist schon 29, das hatten Sie ja gerade schon erwähnt. Ist ein Riesenvorteil, finde ich, auch ruhig einen älteren jungen Mann die Chance auch geben zu können, eine Ausbildung zu machen. Er hat wenigstens auf jeden Fall schon mal einen Blick, wo er hin möchte. Mhm. Das ist bei jüngeren Auszubildenden durchaus nicht direkt zu erkennen. Wir haben viele Auszubildende, die auch 16, 17 Jahre sind. Und da sind leider meistens die Wege noch nicht ganz klar, wo sie hinwollen. Sobald ein Auszubildender eigentlich weiß, in welche Richtung er gehen will, schneiden die eigentlich auch alle mit hervorragendem Ergebnis hier ab. Mhm. Es gibt aber halt leider welche, so wie wir das letztes Jahr erlebt haben, die mehrgleisig gefahren sind und die sich dann in der Probezeit direkt wieder von der schweren Arbeit des Tischlers verabschiedet haben, sage ich jetzt mal. Da muss man natürlich auch für gemacht sein, das ist körperliche Arbeit und auch irgendwo bei Wind und Wetter. Ne, das sind Grundvoraussetzungen und wie gesagt, da haben wir als großer Ausbildungsbetrieb, aber wir sind hier im Tischlerbereich eigentlich der größte Ausbilder in der Region und haben bis zu 8 Auszubildende gleichzeitig und von daher kennen wir da eigentlich alle Auszubildenden, alle Altersstufen, sag ich mal. Mhm. Und Ibrahim gehört da sicherlich zu jemanden, also in die Gruppe, wo ich sage, der wird später wirklich ein hervorragender Tischler werden. Und wie er es dann einsetzt, sag ich mal, okay,
das wird sich noch zeigen.
Genau.
Herr Paschke, Sie arbeiten Hand in Hand mit der Kreishandwerkerschaft sozusagen in Duisburg und der Geschäftsführer Dr. Frank Bruxmeier ist jetzt auch mit uns verbunden. Herr Bruxmeier, Sie sind ja auch Projektpartner des Berufsinstituts für Berufsbildung, dem BIBB. Mit Herrn Kirst haben wir anfangs gesprochen. Sie sind so eine Art Schnittstelle, wenn es um Vermittlung geht von Ausbildungsplätzen und Integration. Jetzt haben wir eben eine sehr große Offenheit bei Herrn Paschke gehört. Wie ist das denn bei anderen Unternehmen, die bei Ihnen Mitglied sind?
Ja, auch erstmal von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Ich kann nur sagen, es ist unterschiedlich. Wie immer im Leben, wir haben also Betriebe, die sehr offen sind und ich habe den Eindruck, dass diese Bereitschaft, Offenheit, auch Geflüchtete einzustellen, wächst. Weil wir leben nun mal in einer Zeit, wo Corona natürlich alles überlagert, aber die Betriebe trotzdem im Moment dabei sind, Auszubildende zu suchen, zu identifizieren. Sie warten auf Bewerbungen, die kommen nicht mehr so wie in der Vergangenheit. Sodass also viele Betriebe sich an uns wenden und sagen, hör mal, wir haben da ein Problem, könnt uns da helfen. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, dank auch solcher Programme wie vom Bundesinstitut für Berufsbildung, dem BIP, hier Geflüchtete so vorzuqualifizieren, wenn sie so wollen, so vorauszubilden, dass sie dann wirklich in die Ausbildung dann auch 1:1 reingehen können. Und wir können da auch nachbereiten und nachbegleiten. Das heißt, wenn es da mal Probleme gibt, stehen wir auch immer als Vermittler, den Ausdruck finde ich sehr schick, als Vermittler zur Verfügung, damit wir also zwischen Ausbildung und Betrieb eventuell vermitteln können, wenn es da zu Konflikten kommt, die allerdings sehr selten sind. Auch das muss man sagen.
Wie unterstützen Sie konkret Geflüchtete? Geben Sie uns mal ein Beispiel.
Ich gebe Ihnen gerne mal ein Beispiel. Also, was wir machen, ist, dass wir Geflüchtete die Möglichkeit geben, bei uns zum Beispiel in dem Programm Berufsorientierung für Geflüchtete und Zugewanderte, das ist ein feststehender Begriff, die sind dann bis zu 6 Monaten bei uns, sind einige Zeit bei uns im Haus, in unseren Ausbildungswerkstätten, lernen doch das Handwerk kennen in all seinen Facetten oder in fast allen seinen Facetten und haben dann die Möglichkeit in einem Praktikum, was nach wie vor ganz wichtig ist, es ist ja leider etwas diskreditiert, dieser Ausdruck, in einem Praktikum ihren späteren Betrieb kennenzulernen und wir haben relativ hohe Vermittlungszahlen auch in Ausbildung rein.
Jetzt schreibt uns Martina Siebrecht, als angestellte Lehrkraft in einer gemeinnützigen Weiterbildungseinrichtung tätig, stelle ich fest, dass es den Teilnehmenden an digitalen Endgeräten mangelt, die ihnen ein virtuelles Klassenzimmer ermöglichen. Digitale Grundbildung sollte diesen Angeboten vorgeschaltet werden und dafür brauchen wir die Trägereinrichtungen und die Mittel vor allen Dingen auch dafür. Was können Sie dazu sagen, Herr Bruxmeier?
Also wir sind hier auch seit Dezember im zweiten Lockdown mittlerweile, wie jeder andere auch. Und wir haben in der Tat das Problem gehabt, wie können wir unsere Teilnehmer noch motivieren, bei uns zu bleiben. Und wir haben ein digitales Angebot geschaffen, das auch sehr gut funktioniert. Wir haben in der Tat nicht so sehr das Problem, dass die keine digitalen Endgeräte haben. Die sind meistens vorhanden. Was nicht so sehr vorhanden ist, gerade in Gemeinschaftsunterkünften, ist ein mobiles Internet, also ein WLAN. Und da muss ich sagen, finde ich es nach wie vor sehr merkwürdig, dass wir im Jahr 2021 noch große Bereiche haben, wo junge Menschen keinen Zugang zum Internet haben. Das ist ungewöhnlich und das darf nicht sein. Und das kritisieren wir auch. Und das macht es uns unglaublich schwer, junge Menschen dann auch zu integrieren. Im Übrigen auch gilt das Gleiche auch für Schule. Meine Frau ist Lehrerin. Wenn ich da höre, was da manchmal los ist an zusammenbrechenden Internetverbindungen, das darf an sich nicht sein.
Okay, da hängt es also eher an der mangelnden guten technischen Versorgung der Erreichbarkeit. Jetzt hat uns Herr Rasche erreicht aus Münster. Grüße Sie, Herr Rasche.
Hallo zusammen.
Sie sind Dozent.
Darf ich was sagen?
Ja, natürlich, klar.
Okay, also ich weiß, in Ihrer Sendung geht es mehr um die Ausbildung, aber ich möchte noch sagen, dass ich zertifizierter BAMF-Dozent für Sprach- und Integrationskurse selber bin. Und erstens, glaube ich, ist der Öffentlichkeit nicht ganz klar, dass alle Dozenten, also die meisten Dozenten, die diese BAMF-Kurse wie ich machen, sind selbstständige Honorardozenten. Wir sind auch seit Dezember im Lockdown, arbeitslos, meistens in Grundsicherung. Selbstverständlich hat dieser Lockdown gravierende Auswirkungen auf die Flüchtlinge. Die Endgeräte, das ist eine Problematik für den digitalen Unterricht. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich mache das seit Jahren, die meisten Flüchtlinge haben diese digitalen Möglichkeiten nicht. Auch das Thema Netze und Erreichbarkeit war gerade schon, spielt dort eine Rolle. Also insofern gravierende Auswirkungen auch für die, die schon vor der Ausbildung jetzt in Sprach- und Integrationskursen sind. Und ein letztes möchte ich noch loswerden, das ist wichtig. Das BAMF hat gerade eben in dieser Lockdown-Situation, man muss das so sagen, einen Fortbildungszwang dekretiert, dass alle Dozenten, auch die Erfahrenen wie ich, jetzt mehr oder weniger gezwungen werden, eine 5 Wochenenden dauernde Fortbildung zu machen. Wenn sie die nicht machen, sie müssen die bis Ende des Jahres absolviert haben, dürfen sie nicht weiter als BAMF-Dozenten arbeiten. Ich habe schon mit dem Pressesprecher persönlich telefoniert, der dort auch ich darf das jetzt nicht sagen, aber auch teilweise einen anderen Blick auf diese Situation hatte. Ich will sagen.
Herr Rasch, vielleicht nur ganz kurz, eine Fortbildung dann in digitaler Lehre oder?
Nein, eine Fortbildung insgesamt nochmal, dass man überhaupt, wir sind alle Zertifizierte, ohne ein Zertifikat darf man gar nicht diese Kurse geben. Das muss man jetzt nochmal neu machen. Und wenn man es nicht macht, so ist die offizielle Verlautbarung, bis Ende des Jahres darf man diese Dozententätigkeit nicht mehr ausüben. Und das wird wie eine Gießkanne über alle Dozenten gelegt, über Neulinge sowie Erfahrene wie ich.
Ja.
Mitten im Lockdown.
Dankeschön, Herr Rasche. Das ist jetzt ein ganz anderer Punkt, aber natürlich auch eine wichtige Perspektive, nämlich die der Lehrenden. Jetzt hat sich noch Frank Mäder bei uns gemeldet. Er schreibt, ein sehr großes Problem fast aller Fremdsprachigen ist der viel zu geringe und fehlende Kontakt zu Deutschsprachigen. Jetzt frage ich mal den Herrn Hamsee, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie über die Werkstatt hinaus, haben Sie Kontakt zu deutsch sprechenden Menschen, also zu Deutschen?
Ja, das hatte ich viel Glück von den ersten 3 Wochen hier bei mir in Deutschland. Ich habe mit einer Familie kennengelernt, dass eine Stadt Düren neben Köln, weil ich war da 3 Monate da, nicht 3 Monate, 3 Wochen. Dann habe ich Transfer nach hier, nach Mörs. Ja, und da habe ich mit einer Frau kennengelernt und wir sind bis jetzt kontaktieren. Wir kommen immer, ich gehe zu ihr und sie kommt zu mir und sie hat mir zu viel geholfen. Mhm. Ich danke sie zu viel, weil sie hat mir viel geholfen.
Herr Hamsee, wie ist das denn bei anderen? Sie haben ja auch Kontakte zu anderen Geflüchteten, mit denen Sie wahrscheinlich auch befreundet sind. Wie ist das denn bei denen? Haben die Kontakt zu Deutschen oder ist es schwierig?
Ja, ich habe viel Freunde bei Spiel. Sie haben Freunde und die anderen haben eine Freundin auch und viele haben Arbeiten auch. Sie arbeiten. Mhm. Ja.
Gut, also da ist durchaus auch Kontakt da zu Deutschsprechenden.
Das Beste mit deutschen Kontakten, das ist am besten. Mhm. Ja, das finde ich so.
Herr Bruxmeier, vielleicht noch mal kurz zu Ihrer Arbeit bei der Kreishandwerkerschaft. Sie haben eben gesagt, Sie bieten den Geflüchteten auch entsprechende Unterstützung an, Praktikumsvermittlung und so weiter. Haben Sie denn den Eindruck bei den Geflüchteten, jetzt haben wir ja zum einen einmal das Sprachliche und dann haben wir gehört eben auch von einem Dozenten, der sagt, dass da vieles im Argen liegt. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wie die Vorkompetenzen einfach auch sind.
Auch da natürlich wieder ganz unterschiedlich, Frau Köster. Wir stellen immer fest, dass mittlerweile, weil ja viele Menschen schon über 5 Jahre mittlerweile in Deutschland leben, die Sprachkompetenz sich verbessert. Noch vielleicht nicht so, wie wir es brauchen in der Ausbildung, aber deutlich besser als noch 2015, 2016. Also ich glaube, Sprache ist nicht mehr das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist in der Tat im Moment, dass wir zum Teil noch eine sehr starke Bürokratie haben, um junge Menschen, gerade Geflüchtete, in Ausbildung vermitteln zu können. Da helfen wir auch den Betrieben. Das heißt, wenn ein Betrieb zum Beispiel Schwierigkeiten hat mit einer Arbeitserlaubnis für seinen Mitarbeiter, wenn es darum geht, ob eventuell eine Abschiebung droht oder was auch immer, sind wir dabei und versuchen auch zu helfen, sodass die Betriebe am Ende des Tages dann auch sich wirklich um die Ausbildung kümmern können und nicht mehr sich mit Bürokratie herumschlagen müssen. Ich denke, das ist noch etwas Zusätzliches, was wir anbieten können und was die Betriebe auch sehr gerne annehmen.
Und was ja auch sehr wichtig ist, denn was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass natürlich bei ganz vielen Geflüchteten nicht nur der Druck da ist, dass sie jetzt in der Corona-Situation eine Arbeit finden müssen, sondern auch, dass sie vor der Abschiebung auch bedroht sind. Das heißt, sie haben teilweise einen Aufenthaltsstatus, der nur ganz gering ist. Spielt das eigentlich eine Rolle dann bei der Arbeitssuche?
Mental sicherlich für den Einzelnen. wir müssen ja auch sehen, es geht ja noch weiter. Wir haben nicht nur Angst vor Abschiebung, weil wir immer noch nicht tatsächlich alle Dinge zum Abschluss gebracht haben, die notwendig sind, um den Status zu klären. Es kommt ja noch dazu, dass sie häufig Familien haben, die irgendwo leben auf der Welt verstreut und zum Teil auch unter prekären Verhältnissen. Das heißt, die Angst um Familienmitglieder spielt auch immer mit einer Rolle. Und wir haben häufig auch Anrufe, auch im späten Abendsbereich, wo dann meine Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt bekommen von Auszubildenden, sie würden gerne die Ausbildung abbrechen, weil irgendwo jemand schwerst erkrankt oder sogar verstorben ist und sie da hinfliegen müssen. Und wir müssen dann sehr viel Kraft aufwenden, damit die Teilnehmer dann auch tatsächlich in der Ausbildung bleiben. Das ist also etwas anderes, als wir normalerweise bei einheimischen Jugendlichen haben. Diesen Druck gibt es doch so in dieser Form nicht.
Also dieser Druck einfach auch von der Familie dann irgendwo auch präsent zu sein.
Ja, nicht nur präsent zu sein, sondern natürlich auch sich verantwortlich zu fühlen für die Familie. Ist doch ganz klar, wenn ich natürlich höre, als junger Mensch, die Jungen sind ja alle so, und Mädchen sind ja alle so zwischen 18 und 28, die allermeisten, die bei uns sind. Und wenn dann irgendwo ein Elternteil schwersterkrank ist oder ein Geschwister schwersterkrank ist, das gibt natürlich viel Frust. Und dann gibt es auch einen Durchhänger. Ganz klar, würden wir hier nicht anders reagieren. Und umso wichtiger ist es dann, dass man dann eine starke Begleitung hat. Und viele Betriebe können die einfach nicht leisten. Und dafür sind dann wir da. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Die Abbrecherquote bei uns ist relativ gering.
Jetzt haben Sie eben die Mädels schon angesprochen.
Ja.
Wie ist denn der Anteil eigentlich der jungen Frauen, die zu Ihnen kommen?
Noch viel, viel, viel zu gering. Also das Handwerk öffnet sich ja schon seit Jahrzehnten, auch jungen Frauen. Wir haben einige Berufe, wo die auch relativ stark sind, gerade im Maler- und Lackiererbereich, bei den Tischlern. Aber es gibt andere Berufe, da fällt es sehr schwer, junge Frauen zu begeistern. Nehmen Sie nun mal zum Beispiel den Bau als Maurer, Maurerin. Da finden Sie also kaum eine junge Frau, die bereit ist, da auch mal etwas zu machen, obwohl die meisten Firmen bereit sind, auch Ausbildungsplätze für Frauen zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht mehr das Thema. Das hätten wir vor 40 Jahren gehabt, so eine Diskussion. Aber heute spielt das in den allermeisten Fällen überhaupt keine Rolle mehr.
Meinen Sie, dass das auch was damit zu tun hat, dass da einfach auch ein kultureller Unterschied ist mit dem Blick auf den Arbeitsmarkt, also dass da vielleicht auch andere Berufe vielleicht favorisiert werden bei den jungen Frauen?
Ja, wir haben ja auch Angebote im Bereich der sogenannten IHK-Berufe, das heißt also die Berufe außerhalb des Handwerks. Da haben wir zum Beispiel im Bereich Verkauf, sehr viel, also Einzelhandel, Verkauf, haben wir eine sehr starke Nachfrage. Und natürlich das Thema, kann man ja mittlerweile rauf und runter deklinieren, ist natürlich der Friseurbereich, auch ein klassischer Handwerksberuf, wo natürlich sehr viele Frauen reingehen wollen. Also das ist nach wie vor eine reine Frauendomäne, gerade auch bei geflüchteten jungen Frauen. Aber leider finden wir viel zu wenige, die sich bereit erklären, mal es im Bereich Elektrotechnik oder zum Beispiel Sanitäts- und Klimatechnik zu versuchen. Was ich persönlich sehr bedauere, weil die Möglichkeiten da sind immens.
Ja, zumal in den Herkunftsländern es ja sehr, sehr viele Ingenieurinnen auch gibt. Also in arabischen Ländern ist das ja eigentlich sehr verbreitet, dass viele Frauen auch eine ingenieurwissenschaftliche Ausbildung machen. Wenn Sie sich gerne melden möchten, vielleicht eigene Erfahrungen haben mit Flüchtlingen oder aber Projekte kennen, in denen Flüchtlinge unterstützt werden, eine Arbeit zu finden, eine Ausbildung zu finden, melden Sie sich gerne unter 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64. Ausbildung für Geflüchtete lähmt Corona den Integrationsprozess. Darüber diskutieren wir heute Mittag hier in Campus und Karriere. Und jetzt haben wir schon einiges gehört, dass es sowohl gute Beispiele gibt, also sagen wir mal so Beispiele, in denen Geflüchtete eine Arbeitsstelle gefunden haben und sich auch gut zurechtfinden, aber es natürlich auch Situationen gibt, wo es schwieriger wird. Jetzt bin ich mit Adnan Murat verbunden. Er ist über ein privates Social Bee Unternehmen, das ist ein Start-up in München, das sozusagen eine Brücke schlägt zu Unternehmen und junge Geflüchtete oder auch ältere Geflüchtete vermittelt in Unternehmen. Und Herr Murat, Sie haben jetzt wo gearbeitet?
Hallo.
Hallo, Herr Murat.
Können Sie mich hören? Ja,
wir hören Sie gut.
Ja, Dann jetzt arbeite ich in einem Einsatzunternehmen, wo ich als Produktionstechniker arbeite. Mhm. Mhm. Und ja, wir produzieren medizinische Geräte für Krankenhäuser und sowas. Mhm.
Mhm. Und wie ist die Arbeit für Sie? Also wie kommen Sie zurecht dort?
Ja, dann ja, erstmal habe ich mit Social Bee auf der Internetseite gefunden. Ich habe Social Bee gefunden, dann habe ich mich beworben und dort bin ich gegangen und sie haben mich eigentlich wie ein Interview gemacht, ja, damit sie mir mehr kennenlernen, was ich gelernt habe, was ich arbeiten will und die Informationen, die wichtigen Informationen, damit sie mich mit einem Unternehmen verbinden können. Mhm. Und dann danach habe ich einen Monat gewartet, bis sie, weil das war in der Corona, Anfang des Corona, das war letztes Jahr im März. Und ja, das hat ein bisschen gedauert, aber dann, sie haben mich ein paar Firmen gefunden und ich habe dann das Interview gemacht, Vorstellung, Gespräch und dann ja, ist alles geklappt und habe ich angefangen zu arbeiten. Mhm.
Was haben Sie denn für eine Vorausbildung? Weil ich glaube, wenn man bei einem Unternehmen für medizinische Geräte arbeitet, dann braucht man ja schon auch eine spezielle Vorbildung. Was haben Sie da mitgebracht?
Ja, also bevor ich hier nach Deutschland gekommen bin, war ich in Litauen und ich habe dort mein Studium in Maschinenbauingenieur gemacht. Mhm. Ja, danach bin ich hier, nach dem Abschluss bin ich hier direkt gekommen nach Deutschland.
Okay, das heißt, da haben Sie also auch schon Vorerfahrungen mitgebracht. Herr Murat, wie wird es denn jetzt weitergehen? Das ist ja immer, Sie haben eben schon Social Bee angerufen. Das ist eben dieses soziale Start-up in München, eine Art Live-Firma sozusagen. Da werden Sie, Sie sind fest verknüpft mit Social Bee, aber eben halt auch bei dem Unternehmen. Und das übernimmt sie immer für ein Jahr, so wie ich das verstanden habe. Und nach dem Jahr entscheidet sich dann, ob sie dort weiterarbeiten können, also auch bei der Firma direkt arbeiten können. Mhm, wissen Sie schon, wie das sein wird bei Ihnen?
Bei mir ist eigentlich, vermutlich werde ich nicht weiter mit der Firma, wo ich arbeite, weitermachen. Mhm. Aber das Grund ist immer noch nicht ganz klar. Aber bei mir, was ich erlebt, die Erfahrung der Arbeit war alles super. Die Kollegen, die Chefin war alles gut. Mhm. Aber vielleicht ist von anderem Grund, nicht wegen der Arbeit, vielleicht würde ich nicht übergenommen. Ja, und in diesem Fall dann werden Social Bee immer noch mehr unterstützen und zum Beispiel eine andere Arbeit für mich finden. Und am Ende, ja, wenn klappt mit einer Firma, die mir übernehmen wollen, dann bleibe ich bei der anderen Firma und schreibe ich einen direkten Vertrag. Oder.
Haben Sie eine Idee, eine Ahnung, warum die Sie nicht übernehmen wollen? Weil Sie sagen ja, es hat alles gut geklappt, also Sie sind gut miteinander zurechtgekommen. Haben Sie so eine Vermutung, warum?
Ich für mich ist vielleicht wegen meinem Ausweis, vielleicht wegen meinem Papier, ich weiß nicht, aber ich vermute das, weil zum Beispiel für mich ist immer schwieriger als Flüchtling hier, und meine Entscheidung von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist immer noch nicht bekommen, fertig. Dann ich brauche immer, wenn ich irgendwo arbeiten will, eine Genehmigung von der Ausländerbehörde. Und das dafür, ich muss ein paar Wochen warten. Dann, wenn ich die Genehmigung kriege, dann kann ich einen Vertrag unterschreiben mit der Firma. Hm. Und danach, ich bin immer noch nicht sicher, ob ich hier bleibe oder nicht. Ich kann plötzlich ja abgeschoben nach meinem Land oder was. Vielleicht für mehrere Unternehmen ist das ein bisschen nicht sicher, oder sie wollen jemanden, der sicher ist, der hier bleibt.
Ja, okay, das können wir nachvollziehen. Vielleicht noch mal Herr Kirst an dieser Stelle vom BIBB, also vom Berufsinstitut für Berufsbildung. Das scheint ja wirklich auch ein großes Problem zu sein mit dem Status. Also einfach für Unternehmen, dass sie nicht genau wissen, wie lange kann derjenige oder diejenige jetzt genau bleiben.
Mhm. Ja, sicher. Das ist sicherlich eines der Probleme, die Betriebe haben, ganz sicher, ja. Das ist sicherlich jetzt auch ein bisschen es gibt jetzt Veränderungen mit dem neuen Migrationsgesetz, aber trotzdem ist diese Frage des Aufenthaltsstatus mit Sicherheit für viele Betriebe ein Unsicherheitsfaktor, ganz sicher.
Und wie geben Sie den Geflüchteten dann Unterstützung in solchen Situationen? Weil da beißt sich ja die Katze in den Schwanz ein bisschen, sage ich jetzt mal. Also wenn die Geflüchteten keine Arbeit vorweisen können, ist es auch schwieriger für sie, einen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Und andererseits sind die Unternehmen nicht bereit, jemanden zu übernehmen, weil sie eben den unsicheren Status haben. Also das ist ja, hört sich fast an, als wenn man da gar nicht rauskommt aus dem Kreislauf.
Ja, das ist sicherlich auch schwierig. Also jetzt muss man einfach mal sagen, wenn wir mal unsere Projekte angucken, also Sie haben gerade eben mit Herrn Bruxmeier gesprochen, die arbeiten natürlich auf der regionalen Ebene nicht alleine. Die sind sehr gut vernetzt, die haben Kontakte zu den unterschiedlichsten Organisationen, Netzwerken und da gibt es natürlich auch Einrichtungen, die sowohl den Betrieben helfen können, als auch Informationen für die Geflüchteten bereithalten. Ich nenne einfach mal das Netzwerk Integration von Asylbewerberinnen und Flüchtlingen, IFAF, oder auch das Integrationsnetzwerk durch Qualifizierung. Das heißt, da sind einfach auch natürlich auf der regionalen Ebene Ansprechpartner da, die da unterstützen, die auch in diesen Rechtsfragen unterstützen können. Aber die haben natürlich auch keine Zauberlösung und die können dann natürlich nur versuchen, beratend tätig zu sein und da Hilfestellung zu geben, wo es geht.
Das heißt, Sie müssen letztendlich Unternehmen oder Betriebe finden, die das Risiko eingehen?
Klar, ja.
Herr Kirst, gibt es eigentlich auch Möglichkeiten für Geflüchtete, dass die sich direkt bei Ihnen auch Unterstützung suchen? Oder geht das immer über Projektpartner, so wie wir das eben von der Kreishandwerkerschaft in Duisburg gehört haben?
Jetzt bezogen auf das Bundesinstitut für Berufsbildung ist es tatsächlich so, dass die Geflüchteten sich an die Projekte wenden müssen. Wir fördern nicht nur das Berufsorientierungsprogramm für Geflüchtete im Auftrag des BMBF, sondern natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Ich nenne mal CAUSA als Netzwerk. Also geht es um die Unterstützung von Unternehmen mit Migrationshintergrund. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Anlaufstellen, die wir auch begleiten vom BIP aus. Direkt Ansprechpartner für Geflüchtete sind wir aber nicht.
Jetzt haben wir eben von Herrn Murat gehört, dass er vermittelt wurde über so eine Art, ich sag mal, Zeitarbeitsfirma mit einem sozialen Anspruch. Social Bee heißt die. Gibt es sowas noch mehr in Deutschland oder ist das eher eine Ausnahme?
An der Stelle muss ich passen. Ich gehe aber davon aus, dass es noch eine ganze Menge andere Institutionen und auch Initiativen gibt, die auf privatwirtschaftlicher Basis arbeiten. Da muss ich allerdings jetzt passen.
Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein guter Ansatz oder ist es besser, sage ich jetzt mal, über staatliche Institutionen oder über Verbände und wie eben halt auch die Kreishandwerkerschaft so unterstützende Arbeit zu leisten?
Ich glaube, da gibt es kein besser und schlechter. Also ich glaube, jede Unterstützung, die es geben kann, ist gut. Und wir haben es ja eben auch gehört, dass es sowohl auf Seiten der Geflüchteten auch Unsicherheiten gibt, aber auch auf Seiten der Betriebe. Von daher ist da, glaube ich, jede Unterstützung, die man bekommen kann, richtig.
Bettina Ullmann hat uns geschrieben. Sie sagt, selbst habe ich seit 2015 Geflüchtete in dem Beruf begleitet und kenne die Schwierigkeiten. Ich hatte die Idee, dass wir Geflüchtete, die daran Interesse und dafür Neigung zeigen, gleich nach dem Integrationskurs in Deutschkurse speziell für zukünftige Pfleger und Pflegerinnen geben und sie dann an Pflegeschulen zur Ausbildung vermitteln. Vielen Geflüchteten fehlt nämlich die führende Hand, was auch uns in einem fremden Land nicht anders gehen würde. Das heißt, so eine führende Hand, vielleicht Herr Bruxmeier, wie setzen Sie das um?
Ich denke mal, dass wir auch nicht nur Geflüchtete, wie der berühmte Ochsenberg stehen, sondern auch viele Betriebe. Wenn man sich da nicht mit auskennt in diesem ganzen System, verliert man sehr schnell die Orientierung und verliert dann auch sehr schnell den Überblick. Was wir machen, ist in der Tat, Unternehmen zu helfen, Kontakte herzustellen, junge Menschen vorzustellen, die eventuell eine Ausbildung bei ihnen machen können und auch gleichzeitig den Firmen zu helfen, wenn sie denn wollen, das ist natürlich immer freiwillig, eventuell dann zum Beispiel mit dem Ausstellungsamt in Kontakt zu treten, um dort gewisse Fragestellungen zu klären, mit dem Jobcenter, mit der Bundesagentur für Arbeit. Das sind also viele Partner, die jedes Mal eigene Formulare, eigene Ideen haben, wie man was auszufüllen hat. Und da verliert man als Unternehmer, gerade als kleinerer Unternehmer, wie es häufig im Handwerk ist, schnell die Lust, da irgendwas zu machen. Und das ist unsere Dienstleistung, auch dabei zu helfen, also nicht nur den Geflüchteten zu unterstützen, sondern auch den Betrieb zu unterstützen. Weil ich will es nochmal sagen, was ich ganz am Anfang sagte, auch das gerne nochmal wiederholen. Im Moment suchen die Betriebe händeringend Auszubildende für dieses Jahr auch noch. Es ist nicht so, dass alle Ausbildungsplätze besetzt sind, ist auch nicht so, dass wegen Corona jetzt die Ausbildungsaktivitäten der Wirtschaft völlig eingestellt worden ist, eher das Gegenteil. Viele Betriebe haben im letzten Jahr schon Schwierigkeiten gehabt und die möchten dieses Jahr unbedingt jemanden einstellen und schaffen das mit vielen Einheimischen nicht, sodass viele Plätze, die wir besetzen, zusätzliche Plätze sind, die von einheimischen Jugendlichen nicht nachgefragt werden. Das ist also kein Verdrängungswettbewerb, sondern es ist eher eine Ergänzung, die wir hier machen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Wir nehmen keinem was weg, sondern wir ergänzen eher noch und helfen den Betrieben, die Auszubildenden zu finden, die sie ansonsten nicht finden würden.
Die Bundesagentur für Arbeit befürchtet, dass Betriebe zugesagte Lehrstellen im Juni oder Juli aufkündigen könnten, wenn sich die Wirtschaftslage bis dahin nicht verbessert hat. Die Befürchtung teilen Sie dann wahrscheinlich nicht, oder?
Es gibt sicherlich Sektoren wie zum Beispiel im Bereich der Gastronomie, da kenne ich auch nur das, was in der Zeitung steht, da wird es sicherlich schwierig werden. Für große Teile des Handwerks kann ich sagen, dass im Moment die Auftragslage gut ist. Wenn wir jetzt vielleicht mal gerade Friseur rausnehmen, dann wird es hoffentlich ab 1. März wieder gut werden. Mhm. Aber alle anderen Handwerks- oder viele Handwerksbereiche funktioniert es noch relativ gut und die fragen auch noch nach Ausbildungsplätzen. Es werden sicherlich nicht nur die Ausbildungszahlen erreicht werden, die vielleicht noch 2019 oder 2018 erreicht worden sind. Aber ich denke, wir werden in diesem Jahr zum letzten Jahr noch eine Schuppe drauflegen können.
Jetzt ist Christian Schmidt mit uns verbunden aus Berlin. Ich grüße Sie, Herr Schmidt.
Hallo, Frau Köster.
Sie wollen Ihre Erfahrungen mit uns teilen.
Ja, ich höre schon die ganze Zeit aufmerksam zu und sind so ein paar Punkte angekommen, wo ich Ja oder auch Nein sagen kann. Zu dem 29-jährigen Herrn vorhin aus dem Libanon, dem kann ich nur beipflichten mit der Sprache. Ich bin Pflegevater von zwei afghanischen Brüdern, die im dritten Lehrjahr bereits sind. Und zwar machen die eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizung und Klima. Und in den Betrieben werden die leider sprachlich von den Kollegen nie verbessert. Nur von uns zu Hause. Ich weiß, das ist sehr mühsam. Ich war selber mal Austauschschüler. Und wenn nicht einer immer jeden Tag die technischen Dinge korrekt ausspricht und die Sprache verbessert, dann kommen die leider nicht weiter, weil es sehr, sehr kompliziert ist, Deutsch jemandem beizubringen, der nur irgendwo eine Grundschule auf dem Dorf hatte und hier nicht die deutsche Ausbildung genossen hat. Zum Zweiten will ich sagen, dass während der Corona-Zeit die Berufsschule, jedenfalls hier in Berlin, was Anlagenmechanik betrifft, nur sehr inadäquat funktioniert. Die Jungs bekommen zwar durch den Lernraum Aufgaben gestellt und müssen die auch abliefern, aber die Lerneinheiten selber werden überhaupt nicht vermittelt. Die müssen sich praktisch ganz komplizierte Dinge alleine beibringen. Das funktioniert fast nicht. Und E-Mail und Telefon von den Lehrern werden auch nicht angeboten. Drittens und letztens zum Curriculum generell in der Berufsschule für Auszubildende aus anderen Ländern. Jetzt nicht unbedingt Corona-bedingt, aber generell habe ich mitbekommen, dass der Bereich Sozialkunde nach meinem Dafürhalten, ich bin jetzt im dritten Jahr und mache mit den Jungs jeden Tag 4-5 Stunden Nachhilfe, sonst würde ich es gar nicht schaffen, dass dieser Bereich viel zu komplex und zu kompliziert ist. Die müssen Aufgaben zur EZB diskutieren, die Zinspolitik etc. Das ist ein Irrsinn schlimmster Sorte. Ich bin bis zur Ministerkonferenz hier für Bildungsfragen hochgegangen. Das interessiert die Leute nicht. Die sitzen irgendwo in so einem stillen Kämmerlein und wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, für die Azubis diese Sachen durchzunehmen und zu lernen. Die haben mit den technischen Dingen viel zu viel zu tun. Mein Petitum ist, dass man diese Dinge der Sozialkunde in den Abendkursen nach der Ausbildung verlegt, dass man so ein Bachelor- und ein Masterstudium machen kann für die Ausbildung und nicht die Leute überfrachtet mit diesen Recht und Wirtschaft und Weimarer Republik vor und rückwärts. Also es ist ein Unding, dass das noch nicht ein bisschen für unsere armen Geflüchteten entschlackt worden ist. Allerletzter Punkt, wer das Abschiebe-Damoklesschwert täglich über sich hat, hat auch wirklich psychologische Schwierigkeiten, sich auf den Kontext zu konzentrieren. Es wäre schöner, wenn politisch bei Anfang einer Ausbildung es so geht, dass die dann wirklich bleiben dürfen, wenn sie sie schaffen. Dass sie diese Voraussetzung von vornherein haben und dann auch einen Anreiz haben, abzuschließen. Vielen Dank. Entschuldigung, ich habe viel zu viel geredet, aber es lag mir einfach am Herzen, diese Dinge mal loszuwerden.
Wichtige und interessante Punkte. Ich danke, dass Sie sich gemeldet haben, Herr Schmidt. Ich würde gerne noch mal Herrn Hamsee fragen. Herr Hamsee, jetzt haben wir gehört, die Berufsschule ist sehr schwer, hat uns gerade der Herr Schmidt gesagt. Empfinden Sie das selbst auch so? Ist das zu schwer für Sie?
Ja, nicht so viel schwer, aber ja, mit Anfangen schwer. Aber glaube ich, nach ein bisschen Zeit, dann glaube ich einfach. Hm. Immer Beispiel, was Sie Beispiel mit Anfangen immer schwer ist. Aber wenn Beispiel langsam, dann kommt, glaube ich, einfach.
Hm. Haben Sie das Gefühl, dass da viel gelernt, dass Sie lernen müssen, viele Dinge lernen müssen, wie Sozialkunde, Recht, Wirtschaft, die im Moment zu viel für Sie sind in der Schule?
Ja, ich habe viel neuer gelernt. Das kenne ich noch nicht, aber ich habe in der Schule viel was zu gelernt.
Mhm. Und vielleicht auch noch eine Frage, haben Sie, werden Sie korrigiert im Deutschen von Ihren Kollegen und in der Werkstatt? Sagen die, das heißt so und so?
Ja, die sind alle sind nett und alle sind freundlich, ja.
Okay, vielleicht auch noch mal an Herrn Murat die Frage. Haben Sie den Eindruck, wenn Sie hier am Arbeitsplatz sind, dass es teilweise auch, was schulische Leistungen angeht, zu viel ist?
Eigentlich, bei meinem Arbeit war eigentlich nicht. Und die Aufgaben, die ich gehabt habe, wären für mich eigentlich schön, gut, nicht so kompliziert. Mhm. Und ja, ich bin gut mitgekommen mit der Arbeit, Aufträge und Aufgaben, was soll ich machen. Und ja, aber ja, manchmal ist schwierig finde, manchmal ist, wenn man zum Beispiel einen Auftrag für eine besondere Zeit hat und muss das fertig machen, dann vielleicht ist die Zeit ein bisschen gedruckt und man muss ja immer auch aufpassen und vorsichtig sein, weil man muss perfekt seine Arbeit machen.
Hm. Also sehr konzentriert und auch schnell dann wahrscheinlich sein, ne?
Ja, manchmal, ja. Wenn wir haben eine besondere Zeit, damit wir unsere Aufträge fertig machen müssen, dann ist ein bisschen gedruckt, ja. Oder man fühlt sich ein bisschen Stress.
Hm.
Aber ansonsten ist gut.
Vielleicht noch mal eine Frage an Herrn Kirst. Wir haben das eben gehört von unserem Hörer Herrn Schmidt aus Berlin, der sagte, dass die Ansprüche sehr hoch sind in den Berufsschulen. Haben Sie da eigentlich Kontakt zu? Haben Sie da Einfluss drauf? Oder wie sehen Sie das?
Also das BIP ist insgesamt eingebunden in die Konzeption, sage ich jetzt einfach mal, von den Ausbildungsinhalten. Das heißt, das BIP moderiert diesen Prozess, was muss eigentlich in einer Ausbildung vermittelt werden. Und da sind alle Partner sozusagen an einem Tisch. Da sind natürlich auch die Länder am Tisch, die dann den Teil der Berufsschule verantworten. Klar, da ist man im Dialog miteinander und da wird auch zäh gerungen, was jetzt in eine Ausbildungsordnung reingehört und was nicht.
Haben Sie das Gefühl, das ist überfrachtet, so wie der Herr Schmidt das eben gesagt hat?
Da kann ich ehrlich gesagt jetzt selber nichts zu sagen, weil ich nicht in diesem Ordnungsbereich tätig bin. Aber ich glaube schon, dass da all diejenigen an einem Tisch sitzen, die wissen, was da rein muss und die auch das wohl überdenken, was eine Ausbildung ausmacht und was nicht.
Und wir haben ja eben auch von Herrn Hamsee und von Herrn Murat gehört, dass da durchaus Schwierigkeiten dabei sind, aber dass man auch gerne dem offen gegenübersteht und gerne lernt. Also das finde ich ja schon auch toll, dass sowohl Herr Hamsee als auch Herr Murat das als Herausforderung sehen. Ausbildung für Geflüchtete lähmt Corona den Integrationsprozess. Das war unser Diskussionsthema heute Mittag in Campus und Karriere. Und ich denke, wir konnten aufzeigen, dass es natürlich etwas zum Stocken geraten ist, dass sicherlich auch einige ihre Arbeitsplätze verloren haben. Aber es gibt auch viele, viele offene Türen und da sind auch noch Ausbildungsplätze da, die zur Verfügung stehen. Und die Frage ist halt, ob dann die Geflüchteten auch den entsprechenden Kontakt dazu bekommen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie hier mitdiskutiert haben, sowohl von der Seite der Geflüchteten als auch von denen, die ausbilden und vermitteln. Jetzt geht's im Programm weiter mit Corso, Neues aus Kunst und Pop. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster.